Bei Die nächste Generation geht es um Nachhaltigkeit und die Frage, wie wir eine zukunftsfähige Welt gestalten. Mit wissenswerten Infos, Essays und kreativen Texten von mir, Christopher. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die nächste Generation. Der heutige Text heißt Katzenbabys mit Blumenhüten. Viel Spaß. Katzenbabys mit Blumenhüten. Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Ich konnte mich mit diesem Zitat, das Albert Einstein zugeschrieben wird, Quelle Internet, immer gut identifizieren. Ich kann wenig mit der Sehnsucht nach vergangenen Zeiten anfangen, mit dem früher war alles besser, mit dem das haben wir immer so gemacht. Dass sich junge Menschen mehr für die Zukunft und ältere Menschen eher für die Vergangenheit interessieren, ist ja erst einmal nachvollziehbar. Für mich spielt die Zukunft aber nochmal eine größere Rolle. Schließlich habe ich mich auch für einen Berufsweg entschieden, der sich explizit mit der Frage auseinandersetzt, wie die Zukunft aussehen soll. Ich habe auf diesem Blog schon ein paar Mal über die Zukunft geschrieben. Im Text »Wer Visionen hat« über den Bericht »Zukunft für alle«, der die Ergebnisse von 12 Zukunftswerkstätten zusammenfasst. Sowie im Text »Die Solarpunk-Zukunft ist pink« über Solarpunk, eine Bewegung, die sich mit der Gestaltung einer positiven Zukunft auseinandersetzt. Insofern könnt ihr diesen Text als dritten Teil betrachten, der die Reihe vermutlich aber nicht beenden wird. The Fast and the Furious hat es schließlich auch schon auf 11 Filme gebracht. Wenn wir über die Zukunft nachdenken, können wir ja erstmal grundsätzlich in drei Richtungen gehen. Erstens, alles bleibt wie es ist. Das setzt voraus, dass man der Meinung ist, derzeit sei ja alles gut und Veränderungen seien nicht nötig. Oder man ist Sadist, naja. Zweitens, Utopien, die Vorstellung einer idealen Welt. Utopie kommt vom altgriechischen U für nicht und Topos für Ort. Utopien sind also nicht Orte, die es noch nicht gibt, aber geben könnte und sollte. Drittens, Dystopien. Die Silbe dys bedeutet miss, un, übel. Dystopien sind also Unorte. Zukunftsvisionen, die davon ausgehen, dass sich unsere Welt zur denkbar schlechtesten Version wandelt. Das wollen wir eigentlich nicht. Während Variante 1, alles bleibt wie es ist, primär als Wahlslogan populistischer Kräfte dient, die auf die Krisen unserer Zeit keine Antworten haben, haben Utopien und Dystopien in der Menschheitsgeschichte schon eine spannende Entwicklung durchlebt. Ich erspare euch hier den Abriss der historischen Entwicklung seit den Hochkulturen, wenn wir aber ins 20. Jahrhundert schauen, wird deutlich, wie omnipräsent vor allem dystopische Vorstellungen der Zukunft in der Vergangenheit wurden. H.G. Wells' Die Zeitmaschine ist hier ein früher Vertreter. Aldous Huxleys Schöne neue Welt haben viele in der Schule gelesen. Der Report der Markt, Fahrenheit 451 oder Soylent Green kommen in den Sinn. Auf filmischer Seite aber auch zum Beispiel der originale Planet der Affen, die Klapperschlange. Auch sowas wie Idiocracy, natürlich der erste Blade Runner und überhaupt das gesamte Cyberpunk-Genre. Nicht zuletzt all die Apokalypsen-Szenarien in Büchern, Comics, Filmen, Videospielen, die eigene Subgenres bilden, angefangen vom Atomkrieg bis zur Zombie-Apokalypse, Alien-Invasion, die Umweltkrise oder der Aufstand künstlicher Intelligenz. Beispiele? Cormac McCarthy's The Road, The Walking Dead, Fallout, The Last of Us, Terminator, Live, Die, Repeat, The Day After Tomorrow. Kurz, die Bandbreite ist groß und die Vorstellung einer zerstörten Zukunft ist ein geeigneter Hintergrund für spannende Heldengeschichten. Ich habe nichts gegen Dystopien, aber ich denke, wir haben erst einmal genug davon gehabt. Im Interview mit wissenschaftskommunikation.de sagt Josefine Honke, Doktorandin im Bereich Literaturwissenschaft, Folgendes auf die Frage, wieso es überhaupt Dystopien gäbe. Zitat, Dystopien bieten Menschen eine Möglichkeit, sich an ihren Fragen abzuarbeiten. Sie wirken wie ein Spiegel oder ein Brennglas auf die aktuellen Gesellschaften, indem sie ermöglichen, aktuelle Sachverhalte einen Schritt weiter zu denken und zu fragen, worin eine Entwicklung münden könnte. Man kann es auch vergleichen mit Vorhersagen von vermeintlichen WahrsagerInnen. Es wird so getan, als spreche man über die Zukunft, tatsächlich sprechen wir über Beobachtungen aus der Gegenwart. Dystopien bergen dabei die ganz großen Fragen. Was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Was macht die Menschen aus? Und sind Menschen überhaupt besonders? Und da spricht sie einen enorm wichtigen Punkt an. Große dystopische Literatur handelt letztlich die Frage nach der Menschlichkeit ab. Denn was es heißt, ein Mensch zu sein, ist insbesondere dann spannend, wenn das auf die Probe gestellt wird. Aber schon allein der Hintergrund, vor dem diese Fragen erörtert werden, sagt uns viel über unser Verständnis der Gegenwart. Werfen wir einen Blick auf die Beispiele, die ich zuvor genannt habe, kommen hier verschiedene Themen zum Tragen. Staatliche Überwachung und Totalitarismus, Krieg, insbesondere der Atomkrieg, mediale und unternehmerische Macht und Einflussnahme, Krankheiten, Viren, Seuchen, die Klima- und Biodiversitätskrise und so fort. Ich habe hier im Blog-Eintrag eine Seite eingefügt aus einem Buch, dazu komme ich gleich noch, das eine Vielzahl von möglichen Herausforderungen für die Zukunft darstellt. Ich nenne mal ein paar, ich meine, Crisis of Leadership ist dabei, Gender Inequity, Social Tension, Space Race, Artificial Intelligence, Terrorism, Resource depletion, global warming, mass migration, sea level rise, economic disparities, organized crime, waste disposal, food and water security. Also viele, viele ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen. Und das sind ja nun Themen, die uns in verschiedener Ausprägung seit Jahrzehnten begleiten und, schauen wir aus dem Fenster, heute immer noch oder noch präsenter sind. Wir stecken heute in einer sogenannten Polykrise. Selbst wenn wir nur auf Deutschland schauen, erwarten uns schon heute und künftig umso mehr Altersarmut, das Artensterben, Dürren, Hitze und Überflutung, Krieg, Machtmonopole. Eine Gesundheitskrise haben wir hinter uns, in einer Energiekrise stecken wir noch, die Klima- und Biodiversitätskrise wachsen stetig an und die nächste Finanz- und Fluchtkrise ist vermutlich auch nicht mehr weit. Und wie war das noch gleich mit dem demografischen Wandel? Jeder einzelne von uns und insbesondere Künstler und Künstlerinnen setzen sich unweigerlich mit diesen Realitäten auseinander und haben dann die Wahl, wie sie das tun wollen. Dystopie oder Utopie? Verzweiflung oder Hoffnung oder beides? Josephine Honke erklärt im angesprochenen Interview weiter, Zitat, Dystopien tragen einen Moment von Hoffnung und Positivität in sich. Bedarf es nicht dystopischer Szenarien, auf denen Utopien überhaupt erst aufgebaut werden können? Wenn man davon ausgeht, dass die LeserInnen sich aktiv mit den Nachrichten auseinandersetzen, bergen auch scheinbar schlechte Nachrichten Potenzial. Die LeserInnen können auf ihn aufbauen und sich fragen, was können wir daraus lernen? Wie können wir gegensteuern? Und da möchte ich nun widersprechen. Ich kann das nicht mit Studien belegen, so ein Beitrag ist das heute nicht, aber mein Eindruck ist der folgende. Die wenigsten Menschen sehen schlechte Nachrichten, betreiben Doomscrolling durch ihre Nachrichtenfeeds, denken sich, ja klasse, daraus können wir doch was lernen und besser machen und nehmen sich ihre Gummistiefel und ab geht's. Ja, wenn wir nur Positives berichten, verschleiern wir die Realität, denn die ist ehrlicherweise nicht nur rosig. Die Welt besteht nicht nur aus Katzenbabys mit Blumenhüten. Und ja, es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit über Probleme informiert wird, um zu wissen, wo wir stehen. Jennifer M. Gidley schreibt im fantastischen The Future, A Very Short Introduction, We can't change much from a place of ignorance, only from a place of awareness. Aber in meiner Wahrnehmung lähmen Dystopien und schlechte Nachrichten die meisten Menschen. Sie verhindern, dass wir aufstehen und etwas ändern, weil die Probleme so überwältigend scheinen. Das weiß man aus der Kommunikation zur Klimakrise. Die verbreitete Haltung ist, wie soll denn ein Einzelner, eine Einzelne etwas ändern? Und wieso sollten wir etwas tun, wenn andere viel mehr tun können? Wenn ich einen Cent bekäme, für jedes Mal, dass jemand wiederholt, dass wir in Deutschland ja nichts tun müssten, solange die Chinesen fleißig weiterwachsen, könnte ich mir trotz Inflation eine Menge Eis kaufen. Schlimmer noch als diese Lähmung ist die Torschlusspanik, die wir auch derzeit beobachten. Gasheizungen werden bald verboten, schnell noch eine kaufen. Schnell noch zum Great Barrier Reef fliegen, bevor es zu spät ist. Schnell noch den neuen Verbrenner kaufen, bevor er 2035 verboten wird. Das wird exakt so passieren, da bin ich mir sicher. Dieses Handeln ergibt oft überhaupt keinen Sinn, allein schon aus Kostengründen, und verschlimmert die Lage in jedem Fall nur noch. Jeder ist sich selbst der Nächste, und solange ich genug Geld für die Klimaanlage habe, soll die Erde doch wärmer werden. Die erste Juliwoche 2023 war die wärmste Woche, die jemals auf der Erde gemessen wurde. Wie gehen wir damit um? So, das war ein langes Intro für das, was ich eigentlich in diesem Text thematisieren wollte. Wir brauchen positive Bilder davon, wie unsere Welt aussehen kann. Davon bin ich fest überzeugt. Ich kann mich für Nachhaltigkeit so begeistern, weil die konkrete Vorstellung davon, wie es sein kann, so begeisternd ist. Es geht eben nicht darum, manchen Menschen ihre liebgewonnenen Gewohnheiten, diese Bratwurst Mallorca, wegzunehmen, weil man sie so gerne piesackt, sondern eine Zukunft zu erschaffen, in denen es allen Menschen so gut geht wie heute wenigen. Was für eine tolle Welt das wäre. Ich bin davon überzeugt, dass das viele, viele Menschen so sehen würden, wenn man ihnen zeigt, wie das aussehen kann. Genau das haben 4 AutorInnen nun getan. Entstanden ist der Bildband Zukunftsbilder 2045, der am 11.07.23 erschienen ist. Zukunftsbilder 2045 skizziert eine Reise durch 16 Städte im deutschsprachigen Raum im Jahr 2045. Zu jeder Stadt gibt es ein oder mehrere fotorealistische Bilder, die ausgehend vom Heute zeigen, wie es 2045 aussehen kann, wenn wir uns auf eine positive Zukunft einlassen. Ergänzt werden diese Bilder um fiktive Interviews mit Change Agents aus Stadtplanung, Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Zukunftsbilder 2045 ist fantastisch und ich möchte und werde es allen in die Hand drücken. Wie auf einem Wimmelbild entdeckt man unendlich viele Einzelelemente, die eine Geschichte erzählen und zeigen, wie unser Zusammenleben in den Städten eigentlich aussehen sollte. Klar, die Städte sind erstmal grüner und überall ist Photovoltaik. Aber erst wenn man über diese erwartbaren Elemente hinweg auf die Details achtet, entsteht ein kraftvoller Gesamteindruck. Der Raum für Fußgänger statt für Autos. Die Gärten und Cafés, die Städte an jeder Stelle zum lebenswerten Ort machen und nicht nur zum Konglomerat von Gebäuden und Parkplätzen. Die Einrichtungen, die Jung und Alt zusammenbringen. Die kurzen Wege, der Respekt gegenüber der Natur. Kurzer Einschub, auf der Blogseite zu diesem Eintrag habe ich ein paar Bilder eingefügt, die auch so im Buch zu sehen sind. Bitte schaut einmal auf dienächstegeneration.home.blog vorbei und guckt euch diese Bilder an und geht dann auch gerne auf die Website von Zukunftsbilder 2045, realutopien.info. Diese Bilder sind einfach, es macht so viel Spaß. Durch die Bilder, aber insbesondere durch die fiktiven Interviews, bleiben bei der Lektüre für mich vor allem drei Erkenntnisse hängen. Erstens, es wird schlimmer werden, bevor es besser wird. Immer wieder wird auf zwei Ereignisse Bezug genommen. Die 10-Jahres-Dürre in den 2020ern, die Finanzkrise Ende der 2020er. Erst diese Ereignisse seien die Katalysatoren für den schnellen, aber überfälligen Wandel gewesen. Und das ist wohl realistisch. Ich gehe davon aus, dass wir auch im globalen Norden erst richtig mit den Folgen unserer Polykrise konfrontiert werden müssen, die für den globalen Süden längst schon Alltag sind, um zu erkennen, dass es Zeit für etwas Neues ist. Auf Rückfrage erklärte Melino Sedis, einer der Autoren, dass manche Systeme einfach too big to fail wirken. Deshalb wird im Buch beispielsweise von einem, der Forschung gemäß nicht ganz unrealistischen, Erdbeben im Silicon Valley ausgegangen, in dessen Folge erst der Neuaufbau des Internets mit gerechteren Strukturen möglich war. Manche Krisen müssen wohl sein, damit etwas Neues entstehen kann. Zweitens, es ist alles möglich, wir müssen es nur wollen. Das ist eine Binsenweisheit, aber sie ist wahr. Alle Lösungen und Ideen, die in Zukunftsbilder 2045 vorgestellt werden, sind explizit bereits vorhanden. Man spricht hier von Realutopien. Alle Akteure, alle Innovationen, alle Technologien, alles bekannt, größtenteils erprobt und umsetzbar. Was es braucht, sind die nötigen Investitionen und dafür die nötigen Prioritäten und Maßnahmen. Steuerflucht unterbinden, Bürgerräte implementieren, Erneuerbare in die Breite tragen, Regeneration als Grundprinzip unseres Handelns verstehen. Drittens, es geht nur gemeinsam. Sehr luftig, ich weiß, aber auch das ist wichtig festzuhalten. Kein einzelner Mensch, nicht mal ein einzelner politischer oder wirtschaftlicher Akteur, egal wie groß, wird den Wandel allein umsetzen können. Es gibt keinen Schalter, den nur jemand betätigen muss. Das Ganze wird ein Prozess, der nie endet. Ein Aushandeln, ein Ausprobieren, und das wird schmerzhaft und benötigt Kompromisse und Perspektivwechsel. Nachhaltige Zukünfte, im Buch werden regenerative Zukünfte bevorzugt, kann niemand allein durchdrücken, sonst haben sie keinen Bestand. Jennifer M. Gidley spricht bei dieser Art von Zukunftsbildern auch deshalb von Human-Centered Futures. Zitat, Human-Centered Futures are based on a view of humans as kind, fair, consciously evolving, peaceful agents of change, with a responsibility to maintain the ecological balance between humans, Earth and Cosmos. Wir stehen im Mittelpunkt unseres Handelns, aber nur insoweit, dass wir uns gemeinschaftlich etwas zutrauen und eine Langfristperspektive auf diesem Planeten geben. Ich mag das Zitat, weil es zeigt, letztlich läuft es auf unser Menschenbild hinaus, welche Zukunft wir uns vorstellen können. Wenn wir davon ausgehen, dass Menschen in der Lage und dazu veranlagt sind, sich umeinander zu kümmern, können wir all diese Entwicklung möglich machen. Bürgerräte, Mehrgenerationenhäuser, Gemeinschaftsprojekte, echte Demokratie, das wird nicht passieren, wenn wir in Schockstarre sind. Es gibt Gründe anzunehmen, dass Menschen schlecht sind. Das Fass will ich gar nicht aufmachen, aber ein gewisser Egoismus als Reaktion auf, all das um uns herum ist nachvollziehbar. Aber ich bin davon überzeugt, dass das Gemeinsame an Bedeutung gewinnt, wenn die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Also fassen wir mal zusammen. Welche Zukünfte können wir uns vorstellen? Gidley macht deutlich, Once we know there is not one predictable future, we are freer to imagine alternative futures and work towards creating the futures we prefer, for self and humanity. Es gibt nicht die eine Zukunft, die unabwendbar ist, egal wie übermächtig die gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen und ökologischen Mächte und Prozesse zu sein scheinen. Die Zukunft ist komplett offen, das ist ja das Wunderbare an ihr. Das kann Angst machen, aber anstatt sich dieser Angst zu beugen und alles bleibt, wie es ist, zu wählen, sollten wir die Ideen nutzen, die es bereits gibt, um das zu ermöglichen, was wir für erstrebenswert halten. Und Auswahl gibt's hier ja genug. Gidley stellt im Buch eine Unmenge möglicher Zukünfte vor und ganz ehrlich, die klingen alle toll. Auch hier ein Ausschnitt aus dem Buch auf der Blog-Website, ein paar Beispiele, die ich meine, Ansätze, die man wählen kann, um eine bessere Zukunft zu erzeugen. Ich lese mal ein paar vor. Alternative Energy, Carbon Reduction, Floating Cities, Sharing Economy, Global Governance, Ethical Banking, Mindfulness, Digital Detox Clinics, Ecological Cities, Creative Cities, Global Education, Collective Individualism. Ja, viele, viele Ansätze, die auch in dem Buch eben ganz oft aufgegriffen werden. Übrigens, die Unterscheidung zwischen Futures for Self and Humanity ist wichtig. Eine Zukunft, die für uns persönlich ideal ist, muss nicht ideal für die gesamte Menschheit und den Planeten sein, vielleicht sogar im Gegenteil. Aber eine Zukunft, die für alle gut ist, ist auch gut für uns. Vielleicht ist das nicht der größtmögliche Reichtum, das größte Auto, die meisten Urlaubsflüge, aber Das Miteinander, die Gesundheit, das Glück, das wir in einer human-centered future für alle Menschen erreichen, das ist es wert, diesen materiellen Gütern für wenige Lebewohl zu sagen, finde ich zumindest. Victor Hugo wird zitiert mit: Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Ich ergänze es mal ganz frei: Die Zeit für positive Vorstellungen der Zukunft ist gekommen. Sie sind überfällig. Wir können nur für eine bessere Welt handeln, wenn wir wissen, wie sie aussehen kann und wieso sie die Arbeit wert ist. Dystopien sind vielleicht für Thriller spannend, aber wollen wir in einem Thriller leben? Utopien sind nicht langweilig, Utopien sind erstrebenswert. Wir müssen nur anfangen, sie als umsetzbar zu betrachten. Seid doch dabei. Lasst uns mehr darüber sprechen, wie es sein könnte, statt zu lamentieren, wie schlimm es sein wird. Lasst uns mehr über die Katzenbabys mit Blumenhüten dieser Welt sprechen. Neben Büchern wie Zukunftsbilder 2045 gibt es unzählige Ressourcen, die das schon tun. Für euch mediale Hasen mal folgende Tipps: The World's Most Dangerous Show von Joko Winterscheid, Down to Earth mit Zac Efron, die Doku Tomorrow, die Welt ist voller Lösungen. Alles toll, alles zugänglich. Randa. Wie Jay Springett, der Begründer des Solarpunk-Genres, schreibt: We fuse rebooted and reheated stories and visions of the future that pervade our media culture and talk loudly about the ones you do want to see. What they look like, how they make you feel. Write stories, make art and music about them. Because we can't manifest what we don't share. PS, als kleine Schleife zum Anfang des Texts: Wenn wir auf Videospiele schauen, sehen wir beispielsweise schon, dass man auch hier langsam genug hat von dystopischen Szenarien. Die Horizon-Reihe beispielsweise zeigt, wie nach einer menschgemachten Apokalypse ein Leben im Einklang mit der Natur möglich ist. Im kürzlich erschienenen Terra Nil baut man nachhaltig eine Zivilisation auf. Das Spannende an utopischen Videospielen ist ihr Potenzial, den Spielenden aufzuzeigen, welche Handlungsmacht sie selbst haben. Aber dazu komme ich in meinem nächsten Eintrag zu diesem Thema. Ich habe da nämlich was erarbeitet. Damit sind wir am Ende angekommen, aber es geht weiter. Folgt diesem Podcast, um keine neuen Folgen zu verpassen. Auf dienächstegeneration.home.blog könnt ihr alle Texte nachlesen, inklusive aller Quellen, und kommentieren. Folgt mir auch auf Instagram unter @nächstegeneration. Ich freue mich auf euer Feedback und wenn ihr das Projekt weiterempfehlt.